Einen schönen guten Morgen auch euch. Danke herzlich für die Einladung. Wir haben uns sehr gefreut, hierher zu kommen. Und wir haben auch gestern Abend, waren wir sehr privilegiert an dieser Gebetsnacht oder frühen Nacht teilzunehmen und haben uns wirklich gewundert über den Reichtum von Loblieder, die wir haben. Und es ist wunderbar, wenn man das so erleben darf und sieht, was für ein gewaltiger Gott wir haben. Ich habe es vorher gedacht, wo der Thomas auf den Großvaterstatus zu sprechen kam. Und was für ein Glück das ist, wenn man das kleine Kind auf den Armen hat und das Kind uns das Staunen lehrt und vor allen Dingen uns Geduld lehrt, weil da muss man sich ja Zeit nehmen, um das wirklich staunen zu können. Und da laufen wir schnell vorbei. Und das hat mich sehr daran erinnert. Wir hatten 3 Jahre zu warten, bis wir endlich ein Kind bekamen. Und wie sich ein Vater über seine Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, die ihn ehrfürchten. Denn er weiß, was für ein Gebilde wir sind. Der Mensch ist in seinem Leben wie Staub. Und ich sage jetzt mal zuerst mal das Thema für heute. Nicht, dass ihr denkt, ich fange da irgendwie so wo an, sondern das Thema ist, wir sind Mitarbeiter an eurer Freude. Mitarbeiter an eurer Freude. Das ist Thema. Mitarbeiter an eurer Freude. Das ist ein Ausdruck, ich komme gerade wieder zurück, dieser Ausdruck findet sich im 2. Korinther, Kapitel 1, Vers 24. Paulus sagt, wir sind nicht Herren über euren Glauben, wir sind Mitarbeiter an eurer Freude. Und ich möchte heute Morgen etwas arbeiten an eurer Freude, dass die Freude, die vielleicht nicht so gewaltig ist, nach diesem Input etwas größer ist. Arbeiten an eurer Freude. Jetzt zurück zu meinem Eintrag, zu meinem Anfang. Ja, und wie sich ein Vater erbarmt über seine Kinder. Zärtliche Kinder, zärtliches Erbarmen. Und der Thomas hat gesagt, wie sieht denn das aus im Hebräischen? Und da kann ich Interessantes beobachten. Man kann so das beobachten, wie sich ein Vater erbarmt über seine Kinder. So erbarmt sich der Herr über ihn, denn der Mensch ist eigentlich wie Sand, wie Gras, wie Staub. So muss man sich einmal vorstellen, dass das Erbarmen Gottes Menschen gilt, die eigentlich Staub sind. Können wir diesen Gedanken überhaupt fassen, dass das göttliche Erbarmen Menschen gilt, die nicht Gewaltiges vollbringen, sondern die Staub sind, kurze Zeit hier in dieser Welt, und das ganze göttliche Erbarmen geht zu uns, trifft uns, betrifft uns, wird uns geschenkt. Also wirklich die kleinsten Wesen, wo man sich vorstellen kann. Aber das Wort im Hebräischen drückt eigentlich, und deshalb mein Hinweis auf Geburt von unserer Bettina, betrifft eigentlich die Mutter, die das Kind unter dem Herzen trägt. Das ist das Gefühl von Erbarmen. Die Mutter, die das Kind unter dem Herzen trägt und ein unendliches Gefühl, man kann es gar nicht in Worte fassen, unendliches Gefühl der Hingabe, der Liebe, der Fürsorge, der Freude, alles. Kann 100 andere Ausdrücke verwenden, um dieses einmalige Gefühl, dass man ein Kind unter dem Herzen trägt. Es hat mit dem Unterleib der Mutter zu tun, ganz interessant. Und das wollte ich erzählen, weil wir lange gewartet haben, bis da sowas im Unterleib war. Und dann mussten wir aus bestimmten Gründen nach Berlin fahren. Also, 1970 war das. Und dann waren wir im Hinterhof, große Gebäude, Hinterhof. Es war heiß, es war Nacht. Und da hatte man den Lärm von den Leuten aus den verschiedenen Stockwerken. Vielleicht könnt ihr euch mit dem ein bisschen identifizieren. Dann kam die Nachricht, dass die Mondlandung passiert ist. Apollo. Mondlandung. Und da misste ich einfach die Atmosphäre. Und dann am nächsten Tag habe ich zu meiner Frau gesagt, geh doch mal in eine Apotheke und lass mal so einen Test machen. Kann man ja so einen Test machen, damals hat man das gemacht. Und dann ging sie in die Apotheke und dann kam sie raus und fiel mir um den Hals. Hat gesagt, Schatzle, es ist passiert. Ich werde ein Kind haben. Wer sich mit dem identifizieren kann, das ist eine unendliche Freude, vor allem aber auch der Mutter, die Mutter, ich darf ein Kind unterm Herzen tragen, das nach 9 Monaten das Licht der Welt erblickt. Versuche mich recht auszudrücken. Das ist gemeint, wie sich ein Vater, und da merken wir, wie Gott mütterliche Züge hat. Das kann man im Alten Testament sehr schön nachweisen, dass sich Gott mich mütterliche Züge hat, wie sich ein Vater, ich muss noch mal zitieren, wie sich ein Vater zärtlich erbarmt über seine Kinder, so erbarmt sich der Herr über die, die ehrfürchtig sind. Denn er weiß, was für ein Gebilde wir sind. Jetzt kommt's. Er gedenkt daran, dass wir Staub sind. Fast gedanklich nicht zu fassen. Aber wir, die wir eigentlich nicht sind, wir zerfallen in kurzer Zeit. Das ganze göttliche Erbarmen, die ganze göttliche Liebe wird uns geschenkt, wenn wir mit Gott verbunden sind. Also das wollte ich einfach nur kurz als kleines Vorwort bringen. So, ja. Ich möchte kurz noch beten. Danke, lieber Vater, jetzt für diesen Morgen. Danke, dass wir dich loben dürfen als ein unendlich zärtlicher, barmherziger Vater, der uns die kleinen Wesen in dieser Welt unscheinbar mit deinem ganzen Erbarmen beschenkst. Dafür danken wir dir. Das macht uns unendlich fröhlich. Das gibt uns unendliche Freude. Nichts kann das übertreffen. Dafür danken wir dir. Amen. So, also, ich habe einen ersten Teil, sozusagen so etwas wie ein Apero. Wir wissen ja, dass am Donnerstag die sogenannte Himmelfahrt stattfindet. Und das ist ganz interessant, was Jesus kurz vor der Himmelfahrt seinem Vater gegenüber ausgesagt hat. Das ist das berühmte hohe priesterliche Gebet. Und im Zentrum dieses hohen priesterlichen Gebetes, da sagt er zu seinem Vater, ich sage alle diese Dinge vor dir, damit meine Freude in ihnen sei, und zwar vollkommen. Also da wird die Freude ganz zentral vor Gott dargebracht. Jesus sagt, alles, was ich gemacht habe, alles, was ich machen werde, das soll dazu dienen, dass die Menschen Freude haben, weil wir in einer Welt leben, wo das eben nicht unbedingt gut ist. Wir haben nicht viel Freude, aber damit sie Freude haben. Und das bringt er in dem Kontext, dass er sagt, ich werde sie bewahren und ich werde sie heiligen. Ich will das nicht entfalten. Nur das will ich sagen, das letzte Wort, das Jesus sozusagen dem Vater gegenüber gesagt hat, etwas so wie ein Testament. Alle diese Dinge, die ich sage über das, wie es denn weitergeht, wenn ich dann nicht mehr da bin, ist, dass die Menschen vollkommene Freude haben. Wir tun also richtig gehen, will ich sagen, wir folgen dem Wort von Jesus, dass wir gespannt sind, worin denn die Freude besteht. Das ist das eine. Und das andere ist, dass das letzte Wort, das Jesus gerichtet hat vor der Himmelfahrt, das ist das Wort in Matthäus 28, wo er sagt, mir ist alle Gewalt gegeben im Himmel und auf Erden. Und ich bin mit euch alle Tage bis an der Weltende. Diese beiden Worte drücken ja das aus, warum die Freude groß ist. Weil Christus alle Gewalt hat im Himmel und auf Erden. Und weil er mit uns ist, gegenwärtig ist, da ist, so wie auch heute Morgen. Was ist das für ein Grund für die Freude? Und so hören wir ja dann, als Jesu die Himmelfahrt passiert, dann wird uns ja berichtet vom Lukas 24, Vers 52. Sie gingen mit großer Freude zurück nach Jerusalem und gingen in den Tempel und lobten Gott. Also die haben so etwas gespürt von der unendlichen Freude eines Christus, der jetzt erhöht zu Rechten und zu Rechten Gottes sein wird. Das wollte ich euch kurz sagen. Also das ist gut begründet, wenn ich jetzt sage, mein Thema ist Mitarbeiter an der Freude. Wir haben Grund genug, uns zu freuen. Und manchmal ist es leider so, dass wir Situationen haben, in denen wir sagen, da können wir keine große Freude haben. Und so ist oft die Traurigkeit so etwas wie ein Charakter auch von Christen, dass sie die Freude nicht wirklich erfahren, empfinden und weitergeben können. Jetzt möchte ich das kurz entfalten anhand vom 2. Korintherbrief im Kapitel 1. Da erklärt Paulus, warum sie Mitarbeiter an der Freude der Korinther sind. Und ich lese mal in den Versen 3 bis 7, aber ich möchte das hier auch aufzeichnen. Ja. Also, Mitarbeiter an der Freude. Ich denke, wenn jemand, ich merke einfach, ich schreibe nicht mehr so schön. Irgendjemand hat das mal für mich gemacht. Ich weiß nicht, wer das machen könnte, aber einfach sauber hinschreiben. Das ist für mich so eine Erleichterung, weil ich mich so konzentrieren muss, dass, ja, bitte. Also, das Thema. Mitarbeiter an eurer Freude. Das käme hier hin. Mitarbeiter an eurer Freude. Wenn wir jetzt die Kapitel 1, 3 bis 7 lesen. Das können wir da auch mal hinschreiben. 2. Korinther, Kapitel 1, 3 bis 7. Es fällt euch sofort auf, wenn ich das lese. Gepriesen, ich tue nicht einmal extra betonen, ich tue es einfach ganz normal lesen. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Erbarmungen und Gott alles Trostes, der uns tröstet in all unserer Drangsal, damit wir die trösten können, die in aller Drangsal sind, durch den Trost, mit dem wir selbst von Gott getröstet werden. Denn wie die Leiden des Christus überreich auf uns kommen, so ist auch durch den Christus unser Trost überreich. Sei es aber, dass wir bedrängt werden, so ist es zu eurem Trost und Heil. Sei es, dass wir getröstet werden, so ist es zu eurem Trost, der wirksam wird im geduldigen Ertragen derselben Leiden, die auch wir leiden. Und unsere Hoffnung für euch steht fest, dass wir wissen, dass, wie ihr der Leiden teilhaftig seid, so auch des Trostes. Jeder von euch weiß ganz genau, wie Gott hier vorgestellt wird. Er ist der Gott des Trostes. Das muss uns erst einmal bewusst werden. Und das Wort, das verwendet wird, Paulus, 10-mal in diesen 5 Versen, 10-mal wird Gott als der Tröster erwähnt. In keinem anderen Brief kommt das so vor. Und das Wort für Trost heißt eigentlich auch Ermutigung. Ermutigung. Gott ist ein Gott der Ermutigung für entmutigte Menschen, die in Schwierigkeiten sind, die in Nöten sind. Gott ist ein Gott des Trostes. Das ist das Erste, dass uns das einmal bewusst wird. Wir haben einen Gott, der uns ermutigt. Einen Gott, dem alle Gewalt gegeben ist, im Himmel und auf Erden. Und Jesus Christus, dem alle Gewalt gegeben ist, im Himmel und auf Erden. Er ist der, der in unseren Schwierigkeiten, die wir nicht vermeiden können. Die Drangsal heißt eigentlich, wir sind in Schwierigkeiten, wir sind in Engpässen, wir sind in Nöten. Gott ist ein Gott des Trostes. Und der Trost ist dazu gegeben, und das ist ja das Schöne, dass man weitergeben könne. Das ist, was er hier sagt. Ihr werdet getröstet mit einem Trost, ihr werdet ermutigt, dass ihr wieder Menschen ermutigen können, mit dem Trost, mit der Ermutigung, die ihr empfangen habt. Also das geht so weiter, dass doch wird die ganze Welt erreicht mit diesem Trost, mit dieser Ermutigung. Wir sind eine ermutigte Gesellschaft. Die Kirche Jesu Christi ist eine ermutigte Gesellschaft, die Gott als den Ermutiger und Gott als den Tröster kennt. Jetzt wir sagen ja Mitarbeiter an eurer Freude. Es ist ja interessant, dass dann Paulus ab Vers 8 bis zum Vers 24 bringt er dann Beispiele, warum wir so Freude haben, dass wir so einen Gott des Trostes haben. Und worin denn dieser Trost besteht? Worin denn diese Ermutigung besteht? Er will sie das will er ihnen aufzeigen, was das bedeutet. Und so, wie wir dann ab Vers 8 lesen, bis Vers 24, was ich jetzt nicht mache, könnt ihr daheim machen, aber ich will sozusagen den Aufbau will ich zeigen. Und an dem Aufbau kann man ganz klar erkennen, warum ist da so eine große Freude über den Trost? Worin besteht denn dieser Trost? Worin besteht denn diese Ermutigung, die Gott uns schenkt und die wir weitergeben? Und wenn wir jetzt Verse 8, 9, 10 bis Vers 24 lesen, dann sind wir überrascht. Und jetzt muss ich das halt doch zeichnen. Ich mache das damit, das danke herzlich. Ich komme, darf schon wieder sitzen. Also 8 bis 24. Dann stellen wir fest, dass Paulus, das lese ich vor, habe ich mir extra groß ausgedruckt, damit ich das lesen kann. Ja. Da kommt was Interessantes. Wir selbst hatten in uns selbst schon das Urteil des Todes erhalten. Da kommt die Bedrängnis, da kommt die Not. Damit wir nicht auf uns selbst vertrauten, sondern auf Gott, der die Toten auferweckt. Also, er redet vom Vertrauen. Vom Vertrauen, vom Glauben. Ganz am Anfang, Vers 8. Und wenn man zu Vers 24 geht, sagt er wieder, ihr steht im Glauben. Also machen wir hier Vers 8 und hier machen wir Vers 24, Glauben. Paulus will also deutlich machen, dass wenn wir in der Verbindung mit unserem himmlischen Vater leben, wenn wir ihm vertrauen, dann ist das für uns eine großartige Ermutigung. Wenn wir das jetzt gehört haben von dem Gott, der sich unsere erbarmt, obwohl wir Staub sind, was ist das für eine Freude, was ist das für eine Ermutigung, was ist das für ein Trost in unseren schwierigen Situationen? Das Vertrauen. Das ist die große Klammer, wo den ganzen Abschnitt zusammenhält. Ich mache das einmal so wie eine Klammer. So. Und nun sagt er, wir vertrauen nicht auf uns selbst, sondern auf Gott. Wir vertrauen Gott. So, schreibe ich mal groß hin. Gott als der, der die Toten auferweckt. Das ist ja ganz interessant, dass er sozusagen das Wesentliche von Gott hier bezeichnet als ein Gott des Lebens. Gott ist ein Gott, der Leben schenkt. Und wir wissen, dass im Alten Testament, im Neuen Testament, haben wir viele Berichte über Totenauferweckungen. Gott schenkt Leben. Gott schenkt Leben aus dem Tod. Das ist eine ungeheure Ermutigung für unser Leben. Das löst die Freude aus. Die Freude aus über so einen himmlischen Vater, den wir haben, der Tote auferweckt. Ich erinnere nur an das berühmte Wort von Jesus in Kapitel 11 im Zusammenhang mit der Auferweckung von Lazarus. Ich bin die Auferweckung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird auch wenn er stirbt, wird leben und wer stirbt, wird ewig leben. Also, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird, obwohl er stirbt, wird ewig leben. Da kommt also ganz stark das zum Ausdruck in Johannes 11, Vers 25. Gott ist ein Gott des Lebens. Und Jesus hat in seinem Ich-Bin-Wort das groß unterstrichen im Zusammenhang mit der Auferweckung des Lazarus. Das bindet er daran. Was für eine Freude, was für eine Ermutigung, was für einen Trost, was immer uns passiert. Wir dürfen damit rechnen, dass wir leben. Ob das jetzt in dieser Welt ist oder in der ewigen Welt, wir werden Leben haben. Ich bin die Auferweckung und das Leben. Damit will er sagen, wenn wir auferweckt werden, werden wir auch ewig leben. Ja? Das ist also nicht wieder ein Zurückkommen wie Lazarus, sondern er wird ewig leben. Das ist ganz wichtig an diesem Punkt. Das ist das Erste. Und ihr wisst ja, dass Paulus ein ganzes Kapitel in Korinth, nämlich in Korinther 15, 1. Korinther 15, verwendet er ein ganzes Kapitel darauf, um aufzuzeigen, dass Gott ein Gott der Auferweckung ist. Das ganze Kapitel bis zum 50. Vers geht es immer, wenn Gott nicht Leben erwecken würde, dann ist unser Glaube sinnlos. Das ganze Kapitel beschreibt Gott als den Totenerwecker. Und das ist der große Grund, der wichtige Grund, warum wir fröhlich sind, warum wir freudig sind, weil wir eine unglaubliche Botschaft haben, dass wir, die wir so kleine Nummern in dieser Welt sind, wir haben den Zuspruch des ewigen Lebens, weil eben Gott ein Gott der Gnade ist, ein Gott des Erbarmens. Das ist das Entscheidende, wo wir festhalten müssen. Es ist also Gott der Totenauferwecker. Gott der Totenauferwecker. Ja, ja. Das Leben ist ja nicht nur im Sinn vom physischen Leben, sondern auch von unserem psychischen Leben, von unserem mentalen Leben. Wir sind ja manchmal so verzagt, dass wir fast wie tot sind. Dann gibt er uns seinen Trost, dann gibt er uns seine Ermutigung und wir gehen wieder durch die Welt und sagen, herzlichen Dank, lieber Vater, dass du ein Totenerwecker bist und dass ich zu dir gehören darf und dass ich auch in diesem Leben, schon in diesem Leben profitieren kann. Also das Erste ist Gott, der Totenerwecker. Und jetzt muss ich schön einen Schluck trinken, damit das noch wieder gut läuft. Wo habe ich denn mein Wasserdings da? Da habe ich das. Danke. Danke vielmals. Ja, also das ist das Erste. Und dann kommt eine interessante Sache. Wenn wir, Paulus hat man denn Vorwürfe gemacht, das lese ich jetzt nicht vor. Paulus hat man Vorwürfe gemacht, dass er unzuverlässig sei, dass sein Ja eigentlich ein Nein sei. Er hat seine Pläne ändern müssen, das ist die ganze Frage der Beziehung von Paulus zu den Korinthern und die war immer ein bisschen angespannt, weil er nicht so ganz zufrieden war mit dem, wie das in Korinth zuging. Und so gab es ein Hin und Her. Paulus von Mazedonien aus, herunterreise nach Korinth, dann nach Ephesus und so weiter und so fort. Hauptgedanke, es war ein großes Missverständnis. Paulus wurde angegriffen, er sei unzuverlässig. Sein Wort sei nicht Ja, sondern Ja und Nein. Wenn er Ja sagt, meint er eigentlich Nein. Und im Grund möchte er immer Dinge sagen und im Hinterkopf hat er immer andere Sachen im Kopf gehabt. So ist er darauf angewiesen, dass er jetzt nachweist, dass er verlässlich ist und dass sein Ja ein Ja ist und dass sein Nein ein Nein ist. Obwohl dieses Nein kommt gar nicht vor, sondern dass sein Ja ein Ja ist und man kann dem Evangelium vertrauen. Das ist ihm das Wichtige. Denn wenn das Evangelium auch Ja und Nein ist, dann kann man sich nicht darauf verlassen. Dann ist das kein Gott der Ermutigung. Das ist ja sehr entmutigend, wenn Gott einmal so sagt und dann wieder so sagt. Und deshalb kommt er jetzt auf Christus zu sprechen, und zwar in Verse 18 und 19. Das lese ich euch vor. 18 und 19. Also hier geht es um Gott. Wir vertrauen Gott und werden dadurch getröstet. Und dann gehen wir zu 18, 19, lese ich euch jetzt mal vor. Da heißt folgendes, Gott ist treu. Und das heißt, Gott ist zuverlässig. Man kann seinem Wort vertrauen. Gott ist treu. Und bürgt dafür, dass unser Wort an euch nicht Ja und Nein zugleich ist. Damit meint ihr, das Evangelium war eindeutig, das war zuverlässig. Man kann sich auf das Evangelium von der Gnade Gottes kann man sich verlassen. Gott ist ein barmherziger Gott und wird nicht plötzlich ein anderer Gott. Dass unser Wort an euch, jetzt kommt das Interessante, denn der Sohn Gottes, Christus Jesus, der unter euch durch uns gepredigt worden ist, durch mich, Silvanus und Timotheus, war nicht Ja und Nein, sondern in ihm ist das Ja geschehen. Denn so viele Verheißungen Gottes es gibt, in ihm ist das Ja, deshalb auch durch uns das Amen. Mit anderen Worten, jetzt, nachdem er über Gott gesprochen hat, redet er jetzt, wir vertrauen Jesus Christus. Jesus Christus. Das Ja Gottes. Das wollen wir jetzt einfach mal festhalten. Er redet von Gott und sagt, er vertraut Gott, er vertraut nicht sich selber, weil er merkt, da kommt er nirgends hin. Er vertraut dem Gott, der sogar die Tote auferwecken kann, also das Leben in der Hand hat. Mit dem kann man leben, mit dem kann man sterben. Selbst wenn wir sterben, haben wir einen Gott, der Leben schenkt. Jetzt kommt er auf Jesus Christus zu sprechen. Und er sagt, Jesus Christus ist in seiner Person die Erfüllung der Verheißungen, die Gott gegeben hat. Das ist ganz wichtig. Christus bringt nichts Neues, sondern er bringt die Erfüllung der Verheißungen, die Gott im Alten Testament gegeben hat. Paulus zitiert jetzt keine Verheißungen. Das ist ihm jetzt gar nicht so wichtig. Aber er sagt, das ist das Entscheidende. Jesus in Person erfüllt die Verheißung. Gott ist getreu, Gott ist zuverlässig. Wir können uns ihm anvertrauen, denn Christus ist die Erfüllung, ist die Personifikation der Verheißungen von Gott im Alten Testament. Das ist ein ungeheurer Zuspruch, eine ungeheure Ermutigung, ein ungeheurer Trost für unser Leben. Wir sind gut aufgehoben bei Christus, denn er erfüllt die Verheißungen. Wenn wir jetzt über die Verheißungen nachdenken, dann könnte uns dieses und jenes in Sinn kommen. Es gibt ja so viele Verheißungen, wenn man das Alte Testament liest. Ich für mich habe jetzt nur zwei Verheißungen, will ich kurz erwähnen, von denen ich lebe, die mir sehr wichtig sind. Das eine ist in Jesaja 53, das bezieht sich auf Jesus. Ich will die Stelle jetzt nicht groß vorlesen, aber ihr könnt sie daheim nachlesen. Der Hauptgedanke, Jesus trägt unsere Schuld dadurch, dass er sich in den Tod hineingibt, um uns zu erlösen von unserer Schuld. Jesaja 53, 800 Jahre vor dem Erscheinen von Christus, kommt eine Verheißung, dass der Knecht Gottes das Stellvertreten für uns übernimmt. Und das ist eine ungeheure Ermutigung, eine ungeheure Trost, eine ungeheure Freude. Ich kann vor Gott bestehen, weil Christus für mich meine Schuld bezahlt hat und dass ich wie gerecht vor Gott stehe. Ich denke, viele von euch haben die Stelle in 52, 13 bis 53, 12, wenn ihr es genau haben wollt. Also 52, 13 bis 53, 12 ist es eine einzige Verheißung, eine einzige Ankündigung des Knechtes Gottes, der kommen wird, um uns zu erlösen und er wird bezahlen für unsere Schuld. Was ist das für eine Ermutigung? Was ist das für ein Trost in unserem Leben, wenn wir Schwierigkeiten haben? Ich kann vor Gott bestehen. Wir haben es gesungen und wir haben es gebetet. Wir sind gerecht vor Gott, als hätten wir keine Schuld. Müsst ihr euch mal vorstellen. Das ist das, was Paulus als Zweites sagt. Zuerst Gott dürfen wir vertrauen. Gott ist der, der das Leben schenkt und Christus ist der, der der Erfüller ist der Verheißungen Gottes. Die Verheißungen Gottes fallen nicht dahin, sondern wenn Jesus erscheint in dieser Welt, dann ist er nichts anderes als ein Erfüller der Verheißungen Gottes, die er gemacht hat im Laufe seines Lebens. Dann kommen wir zum Dritten, nämlich wenn man runtergeht, im Vers 20, 21, 22, was erstaunlich ist, was er hier macht. Ich lese 21. Der uns aber mit euch befestigt in Christus und uns gesalbt hat, ist Gott, der uns auch versiegelt hat und das Unterpfand des Geistes in unsere Herzen gegeben hat. Ich lese nochmal. Der uns aber mit euch befestigt in Christus und uns gesalbt hat, ist Gott und der uns auch versiegelt und das Unterpfand des Geistes in unsere Herzen gegeben hat. Von wem redet er hier? Natürlich vom Heiligen Geist. Also, er redet von Gott, dem wir vertrauen dürfen, weil er der Totenauferwecker ist. Wir dürfen Jesus Christus vertrauen, der der Erfüller der Verheißungen ist. Und dann redet er vom Heiligen Geist. Jetzt schreibe ich es doch wieder selber. Heiliger Geist ist auch nicht so schlecht, oder? Man kann es ja lesen. Also, er redet vom Heiligen Geist und sagt, der Heilige Geist in unserem Leben hat eigentlich vier Wirkungen, von denen er hier berichtet. Der Heilige Geist, Der hat vier Wirkungen in unserem Leben. Der Heilige Geist ist Gottes Kraft in unserem Leben und bewirkt vier Dinge. Das eine, wo er sagt, ist, er befestigt uns in Christus. Das heißt, er gibt uns Stärke, lässt uns wachsen in unserer Beziehung zu Christus. Durch Lieder, die wir singen, durch das Studium der Schrift, durch die Stärkung, die wir einander weitergeben, wird uns Christus immer wichtiger. So, wir werden gestärkt in unserer Beziehung zu Christus. Das ist das eine, was der Heilige Geist tut. Da können wir einander immer wieder helfen, indem wir einander immer wieder auf Christus hinweist und auf diese Verheißungen von Christus. Das zweite, er hat uns dass ich es jetzt nicht durcheinander bringe, nochmal nachschauen. Gesalbt. Er hat uns gesalbt. Der Heilige Geist ist die Kraft Gottes, die uns salbt zu unserem Dienst, zu unserer Aufgabe. Früher sind ja die Propheten gesalbt worden, der König ist gesalbt worden, die Priester sind gesalbt worden, das heißt für ihr Amt eingesetzt worden, bevollmächtigt. Also es geht darum, dass der Heilige Geist uns bevollmächtigt in unserem Leben, insbesondere für unsere Aufgabe, die wir im Reich Gottes ausüben. Wenn jetzt ein Thomas Musik macht, dann dürfen wir damit rechnen, dass er auch eine Einsetzung hat, eine Salbung hat von Gott, bevollmächtigt ist. Und jedes von uns hat eine Salbung, die uns bevollmächtigt für die Aufgabe, die wir machen. Es ist immer wieder wichtig, dass wir unser Leben übersehen und überdenken, was für einen speziellen Auftrag hat Gott mir gegeben. Das kann so vielerlei sein in unserem Leben, wo wir sagen, danke Herr, dass du mich bevollmächtigst für das, was du mir als Auftrag gegeben hast. Müssen wir mal nachdenken. Was ist so meine, Aufführungszeichen, meine Stärke? Was mache ich gern? Was kann ich tun für das Reich Gottes? Das beten wir ja, dein Reich komme. Da sind wir alle ja Teilnehmer vom Bau vom Reich Gottes. Also das ist die Salbung. Sie bevollmächtigt uns. Sie setzt uns ein in ein Amt. Und manchmal ist es auch wichtig, dass man in der Gemeinde für besondere Dienste Menschen salbt und Menschen beauftragt für einen bestimmten Dienst innerhalb von der Gemeinde. Das ist die Salbung, aber die gilt jedem. Das ist nicht einfach nur für ganz spezielle Personen, sondern die Salbung gilt für alle Menschen. Das Dritte ist ganz interessant, nämlich er ist der, der uns versiegelt. Versiegelt. Ja, was ist denn die Versiegelung? Ja, die Versiegelung einfach ausgedrückt ist, deklariert, dass das das Eigentum Gottes ist und niemand etwas davon wegnehmen kann. Versiegelung bedeutet, dass wir unbeschädigt sind in unserer Berufung, in unserer Betätigung. Versiegelung wird vor allen Dingen verwendet bei Briefen. Briefen werden versiegelt, damit nichts verändert wird. Und der Grundgedanke ist, dass auch wir sind ja eine so Art Brief Gottes, wie Paulus in 2. Korinther 3 sagt. Wir sind ein Brief Gottes ausgefertigt durch den Heiligen Geist. Also man kann in unserem Leben sozusagen lesen, wer Gott ist. Wir sind ein Brief. Und die Versiegelung bedeutet, niemand kann in dieses Leben verändern und eingreifen, sondern wir sind ein Eigentum Gottes. Wir sind ein Eigentum Gottes. Ja. Ich habe das früher in meinem Beruf auch erlebt als Bürgermeister. Da wurden Wohnungen versiegelt. Ja, Wohnungen wurden versiegelt. Da gab es keinen Zutritt. Wenn Leute bezahlen mussten und sie konnten nicht bezahlen, und dann gab es die Versiegelung. Das habe ich also selber erlebt, diese Versiegelung. Das ist der Hauptgedanke, Versiegelung. Und dann das Vierte ist, er gibt uns den Vorschuss des Heiligen Geistes. Also der Vorschuss heißt, ich werde einmal die ganze Herrlichkeit Gottes in der Ewigkeit empfangen. Ich kann auf das ewige Leben zugehen und ich werde teilhaben am Leben Gottes in alle Ewigkeit. Das wird nie aufhören. Und der Heilige Geist ist so etwas wie ein Vorschuss, ein Angeld heißt es auch manchmal. Im Englischen heißt es First Installment. Und das garantiert, dass ich den Rest ausbezahlt bekomme, sozusagen. Ja? Also das ist eine Garantie, dass ich dann am Schluss das ausbezahlt komme. Das heißt, ich werde in der Ewigkeit, ich werde mit Gott bei ihm zu Hause sein. Ich habe Wohnrecht im Himmel, die vielen Wohnungen, von denen Jesus spricht. Ich habe die Garantie und der Heilige Geist in unserem Leben. Und der Heilige Geist in unserem Leben bewirkt natürlich viel. Er verändert uns, wir sind nicht mehr dieselbe Menschen, als wir waren, wo wir nicht den Heiligen Geist haben. So dürfen wir immer auch fragen, Herr, schenk du mir deinen Heiligen Geist. Und dann kommen diese vier Sachen. Ja, dass er mich salbe, dass er mich legitimiere und dass er mir den Vorschuss gibt. Und ja. So, wenn ich jetzt den Strich mache, dann heißt das, in diesem Sinne seid ihr Mitarbeiter am Reich Gottes. Und er sagt, Mitarbeiter an der Freude, Mitarbeiter an der Freude. Und sah über die Freude dieses dreifachen trinitarischen Unternehmens. Wir dürfen einem Gott vertrauen, der Lebendige, der Tote lebendig macht in unserem Leben. Wir dürfen einem Christus vertrauen, der die Verheißungen Gottes erfüllt in unserem Leben. Und wir dürfen einem Heiligen Geist vertrauen, der uns ständig das ganze Leben in unserem Leben schafft, uns verändert, dass wir andere Menschen werden, die immer mehr Jesus Christus gleichen. Das ist der Hauptgedanke, dass wir immer mehr Christus gleich werden und seine Gestalt ausdrücken und die Freude. Deshalb hier ist dann die Freude, so müssen wir einen Strich machen, der Glaube löst die Freude aus. Das Vertrauen bringt die Freude. Das Vertrauen in Christus, in Gott und den Heiligen Geist ist etwas, das eine übermenschliche Freude, übernatürliche Freude in uns auslöst. Und darum dürfen wir immer auch beten. Und so gibt es ein schönes Lied, das ich sehr schätze, aber ich muss das schnell rausholen. Es heißt nämlich da, nimm dann aus mein Herz dir großer Herrscher zu, wie groß bist du, wie groß, könnte man das noch spielen zum Schluss? Ja, wenn ich, o großer Gott, wenn ich die Welt betrachte, die du geschaffen durch dein Allmachtswort. Und dann kommt da dreifach mal, kommt dieser Refrain. Dann jauchzt mein Herz dir großer Herrscher, das können wir schon mal singen, bis der Thomas soweit ist. Dann jauchzt mein Herz dir großer Herrscher zu, wie groß bist du, wie groß bist du. Dann jauchzt mein Herz dir großer Herrscher zu, wie groß bist du, wie groß bist du. Jetzt wollen wir das Lied singen. Ich hoffe, dass ich ein wenig an eurer Freude gearbeitet habe. Und dass, wenn ihr das, diese drei Punkte, die da uns der Paulus überliefert hat in diesem Brief 2. Korinther Kapitel 1 und diesen Zusammenhang zwischen dem Glauben und dem Trost und der Ermutigung, wenn wir in dieser Weise mit Christus durchs Leben gehen, ich habe immer das Bild von dem Boot, wo in der Sturm kommt, und über der See fährt und Jesus schläft, hat Vertrauen. Wenn wir dieses Vertrauen und sozusagen jetzt mit Jesus im Boot sind, dann dürfen wir tief dieses Vertrauen haben, das uns Ruhe und Friede bringt, das uns tröstet, das uns ermutigt. Und wenn wir nochmal, ich wiederhole mich, aber es ist wichtig, wenn wir nochmal das festhalten, wir haben einen Gott, der das Leben vertritt. In keiner Religion haben wir sowas. Ein Gott, der uns das Leben schenkt. Und nicht, weil wir etwas leisten, sondern weil er was ist? Barmherzig, unendlich barmherzig, gnädig ist. Ja. Und weil wir einen Jesus Christus haben, der uns unsere Schuld und unsere Sünde, dass wir jetzt gerecht vor Gott erscheinen. Das ist ein wunderbarer Ausdruck und gibt uns riesige Freude. Und dann freuen wir uns auch über das Wirken vom Heiligen Geist, über das ich jetzt nicht viel gesagt habe, aber vor allen Dingen diese Versiegelung. Diese Versiegelung ist ganz wichtig. Niemand kann uns Schaden zufügen. Keine Macht in dieser Welt. Wir sind versiegelt. Wir sind versiegelt als das Eigentum des himmlischen Vaters. Egal wie wir sind, das ist das, was der Heilige Geist in uns bewirkt. Das ist nur noch als ein kleines Nachwort.